Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlums Book. Heute lese ich den ersten Teil von Mord aus Liebe von Werner Alexander. Das Einsatzteam Fall 10 aus dem Buch Tatort Wien erscheint Anfang 2012. Mord aus Liebe.
Rena, wo bist du?
Der Mann, der dies rief, schunkelte etwas unbeholfen umher und rief immer wieder denselben Namen.
Verdammt, Rena, komm sofort her!
Rena Wurm, eine brünette junge Frau, etwa 25 Jahre jung, trat an ihren betrunkenen Mann heran und schüttelte den Kopf.
Nicht schon wieder, Manfred!
Etwas zornig packte sie den lallenden Mann an der Schulter.
Du hast es versprochen, dass du heute mal nicht einen neuen Saufrekord aufstellen wirst.
Manfred Wurm, Ehemann von Rena, eine geborene Ländler, lachte schallend auf. Er griff grob nach der Hand seiner Frau und zog sie etwas fester an sich.
Du weißt doch,
gab der Mann unkontrolliert von sich.
Diese Art von Partys sind nicht mein Ding. Ich fühle mich hier einfach wie das berühmte fünfte Rad am Wagen. Und genau deswegen lädt mich auch dein so hochverehrter Vater ständig ein, um mich zu demütigen.
So ein Quatsch! Rena wandte sich aus dem festen Griff ihres Mannes. Wenn er dich nicht akzeptieren würde, trotz deiner Launen und Übergriffe, dann würde er es dir auf die eine oder andere Weise zu verstehen geben. Du spinnst dir wieder einmal etwas zusammen. Manfred Wurm taumelte zum nächstgelegenen Champagnertisch und leerte drei Gläser hintereinander auf einen Zug.
»Lass das jetzt!«
fauchte Rena Manfred an. »Du hast für heute mit absoluter Sicherheit genug.«
»Das hast du mir aber nicht zu verbieten, verstanden? Geh mir jetzt aus den Augen, ich will mit meinem Laster alleine sein.«
Manfred gab Rena einen kräftigen Stoß, so daß die junge Frau gegen eine zusammenstehende Gruppe taumelte und wandte sich dem nächsten Champagnerglas zu. Rena wischte sich eine unscheinbare Träne aus den Augen. Peter Steinert, ein etwa gleichaltriger Mann, sah es und trat an die junge Frau heran. Steinert war Kompagnon von Renas Vater. Zusammen führten sie die Immobilienkanzlei Ländler, Ländler und Steinert.
»Was ist denn?«
Peter reichte Rena ein frisches Taschentuch.
»Manfred wieder?«
Still, etwas verlegen das Taschentuch nehmend, nickte Rena und wischte sich die nachfolgenden Tränen aus den Augen.
»Ja«, sagte sie schließlich, »jedes Mal dasselbe. Er besäuft sich und schikaniert zunächst mich und dann in Folge blamiert er meine Familie.«
»Ihm gehört einer aufs Maul«,
gab Peter unverblümt kund.
»Er soll froh sein, dass er dein Mann ist. Anderenfalls hätte ich ihm schon längst gezeigt, was Anstand und Sitte ist und wie man sich einer Frau gegenüber zu verhalten hat.«
»Du bist lieb, Peter.«
Etwas kokett, aber dennoch verlegen, schlug Rena die Augen nieder. »Hört sich ganz so an, als würdest du mich verteidigen.« Nun war es Peter, der etwas schüchtern zur Seite blickte. Seine Wangen färbten sich etwas rot. Er wischte sich plötzlich über die Stirn und stammelte los.
»Na ja, ja, das kann schon sein. Ich mag es halt nicht, wenn dich dieser Nichtsnutz so schäbig behandelt. Das hast weder du noch ein anderer verdient, und ich werde mir auch noch was diesbezüglich einfallen lassen.«
Nach diesen Worten legte Peter seinen Finger auf die Lippen, drückte diesen dann auf Renas Lippen und nickte ihr zu. Rena schaute Peter etwas zaghaft nach. Sie hatte ein ungutes Gefühl und hoffte nur, dass er nichts Dummes tat. Manfred konnte nüchtern schon wegen weniger zu einer Bestie werden. Betrunken war er um das Hundertfache gefährlicher und schon direkt unberechenbar. Paul Ländler, Renas Vater, hatte an diesem Abend eine Zusammenkunft zugunsten des neuen Geschäftsvertrags mit der Gemeinde Wien eingeleitet. Seine Kanzlei, welche er zusammen mit seinem Vater und seinem Kompagnon Steinert betrieb, hatte für Wien im Herzen des Zentrums ein neues Grundstück gesucht. Ziel dieser Aktion war die Gründung eines neuen Kinderkrankenhauses. Peter Steinert bat Paul Lendler um ein kurzes Gespräch. Paul stand mit seinem Vater Georg am geöffneten Fenster und beide blickten in die angehende Nacht hinaus. Georg hatte zuvor angedeutet, dass er es für angebracht sah, dass es an der Zeit wäre, dass er sein aktives Tun in der Kanzlei einstellte.
»Mit knapp 80 Jahren«,
sprach der dennoch noch rüstige Mann,
»habe ich es wohl verdient, nur mehr ein stiller Teilhaber zu sein.«
Paul wollte zwar davon nichts hören, respektierte aber dennoch den Wunsch seines Vaters.
»Lass uns morgen darüber sprechen, Vater«,
antwortete Paul und sah dann Steinert auf ihn zukommen.
»Wer weiß, wie du dann darüber denkst.«
Georg nickte, und da er bemerkte, dass Peter etwas auf dem Herzen hatte, klopfte er dem jungen Mann auf die Schulter und trat ein paar Schritte zur Seite.
»Was gibt es denn, Peter?«
Paul legte seinem Kompagnon die Hand um die Schulter und zog den Burschen etwas mit sich.
»Es geht um Rena«,
sagte Peter offen.
»Ich kann nicht länger mit ansehen, wie dieser unwürdige Mensch so mit ihren Gefühlen spielt. Gestatten Sie mir bitte, dass ich diesen Wurm zertrete.«
Peter hatte sich in Wut geredet. Paul hatte den jungen Mann aussprechen lassen und musterte Steinert nun eindringlich.
»Bist du nun fertig?«
fragte er.
»Wenn ja, dann möchte ich dir dazu etwas sagen. Ich bin auch nicht glücklich über die Wahl meiner Tochter, aber ich muss mit ihr leben, du leider auch. Dennoch gefiel mir deine Anekdote, Herrn Wurm, wie einen Wurm zertreten. Das war gut.«
»Meine lieben Gäste«, Paul Lendler hob sein Glas und klopfte mit einem Messer vorsichtig gegen die Champagnerflöte. »Für den amüsanten Teil des Abends hat sich mein lieber Freund und Kollege Wick etwas Neues einfallen lassen. Ich übergebe an Viktor Geier.« Applaus folgte. Viktor Geier, Organisator der Kanzlei Lendler, Lendler und Steinert, lächelte in die Runde.
»Als Organisator muss man immer darauf bedacht sein, den Gästen etwas Unerwartetes zu bieten. Und für heute Abend spielte mir der Zufall eine Unterhaltung in die Hände, welche ich nun für Sie offenlegen möchte. Es nennt sich das Mörderspiel und wird wie folgt gehandhabt.«
2 Stunden später. Kommissar Ripkis zusammen mit Kollege Inspektor Rogers traf in der geräumigen Villa von Paul Lendler ein. Der Anruf war von der zuständigen Wache gekommen, und es wurde darin nur kundgetan, dass es im Haus des Immobilienmoguls Lendler einen Mord gegeben hatte. Ripkis gähnte, er war etwas unsanft aus dem Schlaf gerissen worden und war direkt von zu Hause zur Villa Lendler gefahren. Rogers hatte in dieser Nacht Bereitschaft in der Zentrale gehabt und traf zur selben Zeit wie Ripkis ein.
»Wenn das ein Joke ist«, maulte der Kommissar, »dann werden Köpfe rollen.«
Ripkis fühlte sich seit Tagen nicht gut. In den letzten Wochen gab es verstärkte Aktivität in der Verbrechensrate, und zu allem Überfluss befand sich Kollege Jäger auf einem Berufsseminar. Jedes Einsatzteam hatte gegenwärtig fast 3 Fälle zugleich zu lüften.
»Dazu kommt noch«, raunte Rogers leise, »dass Oberkommissar Reumir die Positionen der Teams umgestalten will. Seitdem Kollege Bachmann verstorben ist, ist nichts mehr so, wie es mal war. Ich würde nur zu gerne wissen, welche Veränderungen Reumir anstrebt.« »Das ist mir im Augenblick völlig egal«, hustete Ripkis. »Lass uns nun sehen, woran wir hier wirklich sind. Vielleicht geht es ja schnell.«
Gemeinsam betraten sie die Villa, und ein Streifenpolizist nahm die beiden Kripo-Beamte in Empfang.
»Guten Abend, Herr Kommissar«, der Polizist entschuldigte sich. »Es tut mir schrecklich leid, dass wir Sie aus dem Bett holen mussten, aber die Umstände sind leider etwas verzwickt, und wir wollten nicht, dass es einen Fehler gibt. Immerhin ist Paul Lendler sehr gut mit der Gemeinde.« »Und wenn er den Präsidenten persönlich einen Freund nennen würde?«
Ripkis verstand in solchen Angelegenheiten keinen Spaß.
»Selbst dann würde ich ihn einlochen, wenn er Dreck am Stecken hat.« »Genau, Herr Kommissar«,
gab der Polizist zu verstehen.
»Deswegen haben wir Sie angefordert. Ihr Fingerspitzengefühl im Fall Wahlkampf hat sich längst herumgesprochen. Sie sind der beste Mann für diesen Mord.«
Der Beamte führte die Kollegen in Zivil in den Salon, und Ripkis sah auf einen Blick, dass es sich nicht um einen Witz handelte. Vor ihm zu Füßen lag ein toter Mann. Er trug einen eleganten Smoking, der jedoch etwas schief saß, und das erste Erscheinungsbild gab Aufschluss, dass jener Mann ein wenig anstrengendes Leben geführt haben musste.
»Kennen wir den Namen des Ermordeten?«
»Ja, Herr Kommissar.« Der Streifenpolizist bestätigte dies.
»Der Tote hieß Manfred Wurm. Er ist der Schwiegersohn des Hauses Ländler.«
Ripkis ging in die Knie. Rogers hatte seine Hände in den Manteltaschen und überblickte zunächst ruhig hinter dem Kommissar stehend das weiträumige Gesellschaftszimmer.
»Schaut mir wie ein Brieföffner in Form eines Aztekenschwerts aus.«
Der Kommissar beugte sich tiefer.
»Wurde bis zum Schaft in den Körper gerammt. Muss das Herz voll getroffen haben. Dazu gehört eine Menge Kraft. Daher würde ich vorerst eine weibliche Täterin ausschließen. Aber dennoch sollten wir diesen Umstand nicht ganz von der Hand weisen.«
Ripkis betrachtete die gelbe Nelke, welche etwas zerdrückt im obersten Jackettknopfloch steckte.
»Wurden bereits erste Erhebungen durchgeführt?«
fragte nun Inspektor Rogers, und der Polizeibeamte nickte.
»Ja, wir haben die Gäste zusammen mit der internen Familie am Rande bereits befragt. Es konnte über die Tat nicht viel gesagt werden. Der Salon lag im Dunkeln, als es passierte.«
Ripkis hatte an der Leiche geschnuppert. Nun hob er den Blick.
»Im Dunkeln?« fragte er. »Gab es einen Stromausfall?« »Nein, Herr Kommissar, das Licht war abgedreht. Man amüsierte sich bei einem Mörderspiel.«
»Bei einem was?«
Ripkis erhob sich und schaute den Polizisten ungläubig an. Die Streife wiederholte ihre Aussage.
»Man vergnügte sich bei einem Mörderspiel.«
Der Beamte wurde verlegen.
»Ich kann es nicht ändern. Es war so.« »Hier scheint ein Übermaß an Kohle zu sein.«
Ripkis deutete dabei in die prunkvolle Umgebung.
»Je mehr Geld vorhanden ist, desto verrückter scheinen die Hobbys dieser Menschen zu sein.«
»Wo sind die Leute und die Belegschaft jetzt?«
Abermals stellte Rogers eine Frage.
»Als wir eintrafen, standen alle um den Toten herum. Wir wollten nicht, dass eventuelle Spuren noch mehr verwischt oder zertrampelt wurden. Daher baten wir die Eigentümer nebst Gästen in die oberen Räume, und die Angestellten, welche vor Ort waren, verweilen gegenwärtig in der Küche. Oben befinden sich zurzeit 12 Tatverdächtige und 3 Beamte, und hier unten, dort hinten,« der Polizist deutet in die Richtung, »abermals 6 Verdächtige und 2 Kollegen.«
»Wurden Spuren gesichert?«
»Wir selber haben nichts berührt, Herr Kommissar. Es wurden nur Fotos gemacht. Selbst der Pathologe durfte noch nicht ran.«
»Sehr gut«,
lobte Ripkis.
»Wie heißen Sie?«
»Bern, Streifenpolizist 2. Ranges Robert Bern.«
»Ich werde Ihren Einsatz lobend in meinem Bericht erwähnen.«
Ripkis entließ damit den Beamten.
»Der Polizeiarzt kann nun seine Pflicht tun, und ich benötige einen Raum, der gut abgeschieden ist, um die ersten Verhöre zu führen. Und als erstes möchte ich nun vorerst den Hausherren sprechen.«
Rogers hatte sich in der Zwischenzeit etwas gründlicher in dem Salon umgesehen. Er konnte nichts Ungewöhnliches entdecken. Das Gesellschaftszimmer hatte an 3 Seiten breite Panoramafenster. Alle waren verschlossen und unbeschädigt. Von außen also konnte keiner hinzugekommen sein, falls die Fenster nicht erst danach geschlossen worden sind. Diese Überlegung gab der Inspektor an den Kommissar weiter.
»Das werden wir gleich mal erfragen«,
äußerte sich dieser.
»Der Ermordete war jedenfalls stark angetrunken. Wirklich wehren konnte er sich nicht. Dennoch konnte der Mörder kein besonders leichtes Spiel haben.«
Der Polizeipathologe trat ein. Hinter ihm tauchte auch Polizist Bern mit Paul Ländler auf. Zuerst sprach Ripkis mit dem Arzt. Er bat um die exakte Todeszeit und eventuell darum, ob dem Manne der Alkohol unter Zwang eingeflößt worden war.
»Untersuchen Sie ihn auch nach Druckfessel und Gewaltspuren. Ich möchte auch wissen, ob es ein Täter oder eventuell mehrere waren.«
»Sonst noch ein Wunsch, Kommissar?«
fragte der Pathologe spöttisch.
»Soll ich den Mörder womöglich auch noch auf dem Silbertablett servieren?« »Na, wenn Ihnen das möglich ist, Brandner«,
feixte kurz Ripkis gelassen.
»Dann nur zu.«
Murrend machte sich der Arzt an seine Arbeit. Ripkis kannte den Pathologen und wusste, dass er immer so drauf war. Die berühmte raue Schale mit dem weichen Kern. Dann widmete er sich den Hausherren.
»Guten Abend, oder vielmehr schon schöne Nacht, Herr Ländner.«
Ripkis nahm die angebotene Hand an.
»Was können Sie mir in Kürze zu diesem Endergebnis sagen?«
Ländler stieß heiße Luft aus. Er schaute in Richtung des Toten.
»Ich bin entsetzt, Herr Kommissar«,
sagte er trocken.
»Manfred Wurm ist seit einem Jahr mein Schwiegersohn. Ich kann nicht behaupten, dass ich begeistert von ihm bin. Er kann launisch, recht gewalttätig und auch äußerst provokant sein. Doch so ein Ende wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind.«
Rogers kam hinzu, grüßte den Hausherrn und blieb zunächst im Schatten des Kommissars.
»Provokant?«
fragte Ripkes belustigt.
»Na, wie provokant oder besser abartig ist denn ein Mörderspiel?«
Paul Ländler stockte. Darauf wusste er keine plausible Antwort. Schließlich sagte er,
»Das war nicht meine Idee. Und im Grunde war nichts Böses dabei, ein simpler Spaß, der meine Gäste und natürlich auch uns unterhalten sollte. Gestatten Sie mir«,
hinterfragte der Kommissar nun,
»hier und jetzt Ihre Gäste nebst eigener Familie zu befragen?« »Ich kann schwer Nein sagen«,
konterte zunächst Ländler offen.
»Ich muss ja wohl davon ausgehen, dass wir alle, das Personal mit eingeschlossen, verdächtig sind.« »Leider ist es so«,
bestätigte Ripkes auf seine lockere Art.
»Es sei denn, Sie sagen nun, dass eines oder auch alle Panoramafenster während des Spiels offen waren und der Täter ebenso gut von außen gekommen sein kann.« »Das waren Sie leider nicht«,
gab Paul Ländler ohne Umschweife zu.
»Die Panoramafenster können nur per Knopfdruck automatisch ein Stück gekippt werden. Raus oder rein kann aber dennoch keiner.«
Da es ja nichts weiter in diesem Bezug zu sagen gab, führte Ländler die beiden Beamten der Kripo in das Obergeschoss. Auf dem Weg dahin fragte der Hausherr,
»Sie sind doch Kommissar Ripkes.« »Ja«,
bestätigte dieser.
»Haben Sie von mir gehört oder sind wir uns schon mal begegnet?« »Begegnet nicht, aber ich habe von Ihnen gelesen. Sie haben doch den Mord an Franz Schaumeer aufgeklärt.« »So war's, Herr Ländler.«
Auch diese Aussage konnte Ripkes anerkennen.
»Und ich muss zu meinem Bedauern eingestehen, dass in diesem Fall ebenfalls ein Polizist mit von der Partie war.« »Na, der Halstuchmörder«,
gab Ländler kund.
»War doch auch einer von euch?«
»Stimmt auch«,
gab zum ersten Mal in Ländlers Gegenwart Roger sein Wort von sich.
»Leider gibt es in allen Sparten und auf allen Ebenen schwarze Schafe.«
Paul Ländler brachte die Beamten zu den Gästequartieren, wo allesamt zurzeit untergebracht waren. Der Hausherr stellte den Kommissar vor und dieser wiederum übernahm es, Rogers bekannt zu machen.
»Meine Herrschaften«,
begann dann Ripkes,
»ich weiß, es ist spät und viele werden müde und erschöpft sein, aber dennoch, wir haben einige Fragen an Sie und bitte vergessen Sie nicht, einer von Ihnen oder womöglich sogar einige davon tragen für diese Tat Schuld.«
Paul Ländler regte noch an, dass ebenfalls das Personal den Mord begangen haben könnte. Doch Ripkes ging augenblicklich nicht darauf ein. Warum hätte ein Angestellter den Schwiegersohn des Hauses ermorden sollen? Ob er nun beliebt war oder so ergab dies keinen Sinn. Dennoch würden die Bediensteten nicht außer Acht gelassen werden. Polizist Bern hatte den gewünschten Raum auserkoren und teilte dies nun dem Kommissar mit. Ripkes bat nun alle, sich zu versammeln und richtete seine Worte an die Menge.
»Wir werden nun beginnen, einen nach dem anderen zu befragen, doch zuerst möchte ich wissen, wer für das amüsante Mörderspiel die Verantwortung trägt. Wer von Ihnen hat dieses Spiel angeregt?«
»Das war Vic«, wurde eine Stimme laut. »Ja, genau, Viktor«, sagte ein anderer.
»Vic hat es organisiert«,
riefen nun viele. Auch Paul Ländler gab dies zu.
»Es stimmt, Viktor Geier, unser Kanzleiorganisator, hat dieses Spiel sowie alle Unterhaltungsprogramme bisher an uns weitergegeben.« »Und wer von Ihnen ist Viktor Geier?«
Ein hagerer Mann trat aus der Runde und stellte sich vor.
»Ich bin Vic Geier.«
Der Mann machte einen sehr vernünftigen Eindruck.
»Und um es gleich vorweg zu sagen, Herr Kommissar, dieses Spiel mag für Sie vielleicht abartig sein. Ich finde, es war ein sehr aufregendes Spiel. Es war mal was Neues. Ich habe es als amüsant empfunden und genau deswegen habe ich es auch vorgeschlagen.«
»Und woher kannten Sie es? Wie funktioniert es eigentlich?«
»Aus den Spielern werden zwei Personen ausgelöst«,
antwortete Viktor offen.
»Der Täter und der Detektiv. Dazu habe ich Holzstäbchen genommen, die in einem verschlossenen Umschlag waren. Es gibt so viele Kuverts, wie Spieler anwesend waren. Nur zwei waren speziell markiert, nämlich mit Rot und Schwarz.
Wer ein neutrales Stäbchen erwischte, war ein vermeintliches Opfer. Jener, der das rote Stäbchen bekam, war der Täter und das schwarze der Aufklärer.
Soweit kann ich folgen, gab zwischendurch nun mal Ripkis zu verstehen.
Ich nehme an, der Detektiv muss den Raum verlassen.
So ist es, bestätigte Geier.
Sonst könnte er ja beobachten, wer sich als Mörder durch das Zimmer bewegt.
Schon klar. Und wer von Ihnen war der Detektiv?
Diese Worte war an alle Anwesenden gerichtet.
Ich, Herr Kommissar. Es war eine weibliche Stimme. Ich bin Rina, die Tochter des Hauses.
Angenehm.
Ripkis verneigte sich leicht vor der jungen Frau.
Damit haben Sie vorerst einmal ein kleines Alibi. Bitte treten Sie neben mich.
Warum sollte ich meinen Ehemann töten? Während Rina Wurm an die Seite des Kommissars trat, stellte sie diese Frage.
Sagen Sie es mir,
konterte Ripkis auf Rinas Anspielung.
Nur weil er Ihr Gatte war, könnten Sie dennoch seine Mörderin sein.
Aber das verbitte ich mir nun,
versuchte Paul Ländler, Ripkis zu rügen.
Ich sehe zwar ein, dass einer von uns der Mörder sein muss, aber warum gerade meine Tochter? Sie selber sagten doch, dass sie nun ein Alibi hätte.
Ich sagte, sie habe momentan ein kleines Alibi, bestätigte gelassen der Kommissar. Es muss erst erwiesen sein, dass sie keine Möglichkeit hatte, unbemerkt in den Raum zurückzukommen.
Und wie hätte sie ihn wieder verlassen?
Verteidigte Ländler weiterhin seine Tochter.
Als wir den Schrei hörten, wurde sofort das Licht wieder angemacht. Sie wäre nicht mehr hinausgekommen, zumal ja auch Licht hereingefallen wäre, und das war nicht der Fall.
Warum regen Sie sich so auf?
Fragte nun Rogers eindringlich.
Wir wollen nur alle Eventualitäten berücksichtigen. Es muss doch auch in Ihrem persönlichen Interesse sein, zu erfahren, wer Ihren Schwiegersohn gekillt hat.
Danach fuhr Ripkis fort.
Und nun, wer durfte den Mörder spielen?
Kommissar, den durfte ich verkörpern.
Ein junger Mann trat vor. Rina erschrak und hielt sich die Hände vor den Mund. Sie wurde bleich und es wollte ein lauter Schrei aus ihr heraus.
Sie sind Peter Steinert. Ich bin Kompagnon von Herrn Paul und Georg Ländler.
Verstehe.
Und zu dem Hausherrn gewandt, fragte er:
Wer ist Georg Ländler?
Mein Vater,
war die kurze Antwort.
Er gründete seinerzeit die Kanzlei,
setzte Paul Ländler fort.
Jedoch gedenkt er, sich von der aktiven Mitarbeit zurückzuziehen. Vater möchte in Zukunft nur mehr stiller Teilhaber sein. Ist Georg Ländler auch hier?
Natürlich bin ich hier.
Eine feste, aber dennoch schon müde klingende Stimme erklang.
Wohin hätte ich denn gehen sollen?
Guten Abend, schön, Sie alle kennenzulernen. Wollen wir nun fortfahren?
Da kein Widerwort kam, ging Ripkis zum letzten Punkt zurück.
Herr Geier, wie sollte das Mörderspiel nun gestartet werden?
Nachdem die beiden Rollen besetzt waren, musste sich der Detektiv zu erkennen geben. Der Mörder hatte Stillschweigen zu bewahren, immerhin war es ja Ziel des Spiels, dass der Detektiv den Mörder entlarven sollte.
Und wie sollte er das bewerkstelligen?
Diese Frage kam von Inspektor Rogers.
Ich meine, jedes Spiel braucht seine Regeln. Einfach darauf losraten, das bringt doch auch nichts und kann nur wenig amüsant sein.
Daran habe ich gar nicht gedacht.
Vic Geier musste dies eingestehen.
Wir sind ja auch gar nicht so weit gekommen. Als das Licht wieder anging, sahen wir ja alle, dass aus Spaß bitterer Ernst geworden war.
Vollendete Ripkis Viktor Geiers Satz.
So war es, ja.
Lassen wir die Regeln des Spiels vorerst mal außen vor.
Übernahm nun wieder Ripkis das Wort.
Ich möchte nun mit der Befragung beginnen. Frau Wurm, Sie sind als Erste an der Reihe. Bitte kommen Sie in 5 Minuten in den Raum, den Ihnen Polizist Bern nennen wird.
Kommissar Ripkis überblickte den kleinen Raum, den Streifenpolizist Robert Bern ausgewählt hatte. Es war eine Art Notfallbüro. Es gab einen Schreibtisch, eine Lampe und 2 Stühle. Auf dem Tisch stand ein Notebook. Kein Fenster, nichts, was einen ablenken konnte. Ripkis nahm hinter dem Schreibtisch Platz und wartete. Nachdem die 5 Minuten vergangen waren, klopfte es kurz an der verschlossenen Tür. Und Frau Rina Wurm trat ein.
»Bitte, nehmen Sie Platz«,
gebot der Kommissar.
»Es wird bei Ihnen wahrscheinlich nicht lange dauern. Wie stehen Sie zu Ihrem verstorbenen Ehemann?«
»Nun«, stammelte etwas verlegen die junge Frau, »wir sind seit einem Jahr verheiratet.
Kennen tun wir uns seit 5 Jahren. Ich habe Manfred auf der Uni kennengelernt. Eigentlich komisch, sinnierte kurzzeitig Rena nach. Zu dritt hatten wir damals immer recht viel Spaß, doch als Manfred dann abging und ich erkannte, dass ich ihn liebte, da wurde es danach nicht mehr dasselbe.
Wie meinen Sie das? Wer war der Dritte?
Na, Peter Steinert, gab Rena weiterhin verlegen kund. Peter, Manfred und ich studierten das Immobiliengeschäft, zuzüglich die Kaufmannschaft. Peter und ich promovierten vor 2 Jahren, Manfred verlor auf halbem Weg das Interesse an jenem Studium und brach ab. Ich glaube, er hatte danach in die Medizin gewechselt.
Also sind Sie eigentlich Doktor auf diesem Gebiet?
Ja, Herr Kommissar.
Und Peter Steinert ebenso?
Wieder stimmte Rina Wurm zu.
Was wurde aus der Freundschaft zwischen Ihnen?
Zwischen Peter und mir oder Peter und Manfred?
Zuerst mal zwischen Ihnen beiden,
sagte Ripkis. Peter und ich verstehen uns gut. Dabei senkte Rina kurz den Blick. Peter ist ein Freund, sagte sie danach fest. Wenn ich ihn brauche, dann ist er für mich da.
Und Herr Steinert und Ihr Mann?
Manfred konnte früher Peter ganz gut leiden. Doch als wir begannen, uns richtig zu verlieben, ab da konnte Manfred keinen anderen Mann mehr an meiner Seite sehen. Und Peter gehört als Kompagnon von Papa ja fast zur Familie. Ich glaube sogar, dass Dad in Peter den Sohn sieht, den er niemals hatte.
Auch Schwiegersohn?
Das glaube ich nicht. Abermals senkte Rina verlegen den Blick. Papa weiß, dass ich Manfred aus Liebe geheiratet habe, und er war immer gut zu mir. Mit fester Stimme wollte Rina diese Worte sprechen, doch es gelang ihr nicht so ganz.
Immer gut?
Wiederholte Ripkis Rinas letzte Aussage.
Sind Sie da ganz sicher? Ihr Vater sagte zumindest, dass Manfred Wurm launisch, gewalttätig und auch provokant sein konnte.
Ja, das schon, gab nun Rina leise zu. Aber zu mir war er dennoch immer gut. Er war halt etwas wild, manchmal auch zu sehr eifersüchtig. Aber das war es dann auch schon.
Vorerst eine letzte Frage, Frau Wurm.
Ripkis lehnte sich zurück.
Nach Ihrem Empfinden hatte Ihr Gatte Feinde oder einen stillen Nebenbuhler, der ebenfalls anwesend ist?
Rina wurde knallrot. Sie schluckte und biss sich auf die Lippe. Feinde? Versuchte sie auszuweichen. Das glaube ich nicht. Zumindest hat Manfred niemals davon gesprochen und einen Nebenbuhler. Na, das kann gut sein, wenn der Betreffende still geblieben ist, dann kann es ja keiner wissen.
Und hat sich Ihnen oder einem anderen gegenüber jemand erklärt? Ist Ihnen da etwas zu Ohren gekommen oder fühlen Sie es bei irgendjemandem?
Kurzes Schweigen, dann schüttelte Rina langsam den Kopf und verneinte. Bedauere, nein, Herr Kommissar, davon weiß ich absolut nichts und ich liebe meinen Mann. Der letzte Satz sollte aufrichtig klingen, doch ganz überzeugend kamen die Worte doch nicht über Renas Lippen.
Thank you.